Ein herzliches Willkommen bei Die Quotenfrau, Fluch oder Segen. Dein Empowerment-Podcast von Frauen für Frauen. Mit wertvollen Karrieretipps, spannenden Insights und neuen Ideen. Mein Name ist Ursula Helmel und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Grüß euch und herzlich willkommen zur Quotenfrau. Ich darf euch vorstellen, meine heutige Gästin ist Sabine Kronberger. Sie ist Chefredakteurin von Welt der Frauen seit 2021, über 20 Jahre bereits Moderatorin und Journalistin und außerdem noch Coachin und Speakerin. Liebe Sabine, ich glaube, wir steigen gleich rein. Danke, dass ich da sein darf. Danke, dass wir uns Zeit nehmen.
Sehr, sehr gerne. Willkommen bei Welt der Frauen.
Liebe Sabine, wir steigen ein, one layer deeper. Was bedeutet es für dich, Mensch zu sein?
Also du beginnst gleich mit den großen Fragen. Das ist schön. Mensch zu sein heißt, täglich wachsen zu dürfen, täglich lernen zu dürfen, Dinge anzunehmen und zu überlegen, was kann ich daraus bauen, wie kann ich mich daran weiterentwickeln, wie kann ich mit dem, was ich erlebe, was ich tue, was ich lerne, was vielleicht schief geht oder klappt, auch andere Menschen bereichern und wohin darf ich mein Licht tragen?
Wohin trägst du dein Licht?
Ganz speziell zu Frauen, deren Sichtbarkeit, deren echten Lebensthemen und in die Energie, die ich Frauen gern weitergeben möchte, damit sie in ihre Selbstbestimmung kommen. Das heißt, es gibt ja ein schönes Zitat von Simone de Beauvoir, das ist ein bisschen auch mein Arbeitsmotto hier bei Welt der Frauen. Und das lautet in meinen eigenen Worten wiedergegeben, ich fühle mich mit allen Frauen verbunden, die für ein glückliches Leben kämpfen. Das heißt, jede Frau hat ihren eigenen Lebensentwurf, mit Kindern, ohne Kindern, beruflich, wie auch immer ihr Werdegang, ihr Sein und ihr Wachsen ist. Und wenn sie für ihr Glück kämpft, dann beteiligen wir uns als Welt der Frauen sehr gerne und dann beteilige ich mich sehr gerne daran, diesen Weg mit ihr gemeinsam zu finden oder ihr einen Anstoß zu geben, diesen Weg einzuschlagen.
Dankeschön. Dann lass uns doch gleich weitergehen zum Hauptthema meines Podcasts, Quote. Mhm. Und die Quote, braucht man es oder braucht man es nicht?
Die Konnotierung dieses Wortes kann man als erstes in den Raum stellen. Dann kann ich dazu sagen, dass ich vor vielen Jahren definitiv auch der Meinung war, das braucht man nicht, weil wenn Frauen gut genug sind, dann kommen sie sowieso dort an, wo sie hingehören. Über viele Jahre später, über viele Erfahrungen mehr, über viel Erzähltes mehr, über viel Eigens Erlebtes, kann ich sagen, ja, wir brauchen sie in vielen Bereichen. Wenn wir sehen, wenn gerade eben veröffentlicht wurde, wie die Schwerverdiener in unserer Wirtschaft, männliche CEOs, CFOs und Co. verdienen und welche Summen sie sich beiseite räumen können pro Jahr und wie groß die Lücke und der Abstand ist zu Frauen alleine, wenn wir nur den Verdienst betrachten, zu Frauen, die Alleinerzieherinnen sind, zu Frauen, die am Lebensminimum ihr Dasein fristen, die vielleicht in die Pensionskassen nicht eingezahlt haben und deswegen heute vor einer Pensionsmisere stehen, dann glaube ich, ja, wir brauchen Quoten und zwar in allen Bereichen. Und da rede ich nicht nur von den Chefetagen. Ich rede auch in umgekehrter Weise von Kindergärten und Volksschulen. Wo sind die Männer, die unseren Kindern, die unseren Söhnen, die unseren Töchtern männliche Ideen, die männliche Draufsicht, den männlichen Blick auf die Welt geben und ihnen vielleicht Dinge eröffnen, die sie durch die Weiblichkeit nicht erleben. Das heißt, Quote ja, aber in allen Bereichen des Lebens. Speziell auch, wenn wir ganz oft hören, sei es jetzt, weil es politisch, wirtschaftlich oder mit viel Geld dahinter gepusht wird, Frauen in die Technik, Frauen in die Wissenschaft. Sehr, sehr gerne. Ich unterstütze das mit vollster Energie. Aber bitte auch die umgekehrte Parole schwingen. Männer in die Pflege, Männer in die Sozialbereiche, Männer in die Pädagogik und Männer dorthin, wo bisher nur Frauen sind. Auch alleine deswegen, um diese Berufe wieder aufzuwerten.
Liebe Sabine, die Welt der Frauen gibt es jetzt seit, also 1949.
Wir sind im 78. Jahr, ja genau.
Was ja meiner Meinung nach eine wundervolle große Zahl ist, weil es dort schon oder damals schon gezeigt hat, es braucht was für Frauen. Erzähl uns ein bisschen was von diesem Magazin, von dieser Zeitschrift. Was können wir uns da rausholen?
Ich glaube, dass diese Idee von Welt der Frauen, unter der es gegründet wurde und unter der es überhaupt geschaffen wurde, dieses Magazin, dass das bis heute weiter leuchtet. Und auch im sinnbildlich gesprochenen, Welt der Frauen wurde gegründet als Licht des Lebens von der katholischen Frauenbewegung in einer Zeit, in der viel Wiederaufbau, in der viel Reparatur, in der viel ein Sich-Finden nach der Krise stattgefunden hat. Und es wurde nach Jesus benannt, Jesus als Licht des Lebens, dem man nachgeht, das man leuchten lässt und das auch viel Hoffnung, Zuversicht und Selbstermächtigung ausgestrahlt hat. Irgendwann hat sich dieser Titel gewandelt, weil es sich ja in erster Linie an Frauen gerichtet hat. Und es wurde daraus Welt der Frau und erst vor wenigen Jahren wurde Welt der Frauen daraus, um alle Frauen mit hereinzunehmen. Und die Idee von Welt der Frauen, ich weiß nicht, ob es immer gewollt war, aber zumindest war es immer erreicht. Frauen jeden Alters, jeder Zeit und jeden Herausforderungen gegenüber in ihre Selbstbestimmung zu bringen. Welt der Frauen hat viele Generationen von Frauen, ich habe erst heute wieder Frauen getroffen, wo seit 70 Jahren, seit 50 Jahren, seit 30 Jahren Welt der Frauen im Haushalt, in der Familie zum festen Bestandteil der Literatur, zum Gelesenen zählt und es hat viele emanzipiert. Und war es damals vielleicht der Aufruf, Frauen, setzt euch in der Kirche wieder zu euren Männern, mit denen ihr ohnehin verheiratet seid und sitzt nicht getrennt. Oder Frauen, macht den Führerschein. Oder. So ist es heute. Frauen, kümmert euch um eure finanzielle Sicherheit. Jeder Weg ist in Ordnung, den du einschlägst, aber sei dir gewiss, wie dieser Weg dann ausgeht. Kenne die Konsequenz deiner Entscheidungen. Wisse, was Pensionssplitting ist. Und das alles anhand von Geschichten, Porträts. Frauen einfach zu ermutigen, sie zu stärken, ihren Weg zu gehen und diese Selbstbestimmung zu kommen. Und das hat sich eigentlich als roter Faden seither durchgesponnen. Und ich glaube, das ist auch das Erfolgsrezept des Magazins.
Ich kenne Welt der Frau und jetzt Welt der Frauen ja auch schon seit ich klein bin sozusagen, bei uns war das auch immer mit dabei. Und meine Frage an dich, wie hat sich das Bild der Frau im Außen geändert seitdem?
Ich glaube, das Außen ist immer auch im Auge des Betrachters. Also das kommt darauf an, wovon oder woher du gerne drauf schauen möchtest. Ich glaube, es hat sich vor allem eines gewandelt, diese Möglichkeiten für Frauen, die sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten eröffnet haben, sie sind mehr geworden. Und mit diesem Mehr und mit diesen mehr Möglichkeiten ging es halt auch einher, dass Frauen heute auch eine vielfachere Last tragen und das vergessen wir gerne im Bild der vielen Möglichkeiten. Wenn es manchmal um Feminismus geht, wenn es um Gleichstellung geht, wenn es um Geschlechtergerechtigkeit geht, das ist übrigens ein lieb gewordenes Thema, wenn ich irgendwo hinkomme und Männer meinen, sie müssen sich an mir reiben rund um dieses Thema, weil da kommt jetzt die Chefredakteurin, das müssen wir jetzt ausreizen, der muss sich jetzt beweisen, dass Feminismus nicht existent ist. Dann kommen oft solche Sätze wie, Frauen haben schon alles erreicht, was wollt ihr denn noch alles, ihr habt doch längst alles oder ihr dürft doch eh schon, ... Oder in vielen anderen Ländern ist dieses oder jenes für Frauen gar nicht erlaubt und ihr dürft das, seid doch froh. Ja, ich glaube, wir können über alles froh sein, was wir erreicht haben, aber ja, es gibt noch viel zu erreichen. Und wenn ich noch immer Frauen treffe, die keine eigenen Finanzen haben, kein eigenes Konto, wenn ich auch Frauen treffe, die jahrzehntelang die Schwiegereltern pflegen und am Ende des Tages dastehen ohne irgendwelche Absicherung und Versicherungsjahre, wenn ich sehe, dass Frauen nach der Babyzeit sich nicht darüber im Klaren sind, dass es Pensionssplitting gibt und in der Pension dann vor dieser großen Lücke stehen, dann haben wir in vielen anderen Bereichen noch viel, viel zu tun. Und ich glaube, auch letztendlich bei uns und für Welt der Frauen ist das eine Aufgabe, immer wieder den Finger drauf zu halten und dieses Bild der Frau und dieses nach außen, was können wir alles sein, was sind wir? Und im Umkehrschluss, was sollen wir alles nicht sein und was müssen wir nicht mehr sein? Da können wir entscheidend mitprägen.
Welche Zukunftsvision hast du für Welt der Frauen?
Die Zukunftsvision ist, das Magazin definitiv sichtbarer zu machen. Das ist eine Aufgabe, die ich mir selbst gestellt habe in meiner Rolle und in der Übernahme dieser Funktion und Rolle. Das andere ist, die wertvollen Themen voranzuspinnen, die all meine Vorgängerinnen wunderbar und wirklich erfolgreich aufgearbeitet haben und immer wieder weiterentwickelt haben, daran anzuknüpfen und all die Frauen, die vor uns hier gearbeitet haben, auf uns, auf das gesamte Team stolz zu machen, dass wir ihre Idee und ihr Licht weitertragen, das ist auf alle Fälle eine Vision. Und das andere ist natürlich, ich habe eine hohe Affinität für soziale Medien, eine hohe Affinität für Digitalität, für Diversität, diese Ideen weiterzutragen und weiter voranzuschieben und dabei zu sein. Ich war die erste Chefredakteurin, die einen Mann ins Redaktionsteam geholt hat. Wir beauftragen auch immer wieder Männer, die Inhalte für uns gestalten. Nicht nur Frauen, natürlich in der Mehrheit, aber auch Männer. Diese digitalen Welten zu schaffen, dass Welt der Frauen auch den Sprung ins digitale Zeitalter vollführen kann bis zur letzten Konsequenz. All das sind Visionen, die ich im Herzen, aber auch in den Händen mittrage.
Lass uns da noch einen Step deeper gehen, und zwar in Hinsicht von Welt der Frauen. Du hast selber gesagt, es gibt viele Haushalte, wo es eigentlich schon lange mit dabei ist. Und dennoch habe ich so immer das Gefühl gehabt, das ist eher so, ja, für Frauen etwas älter.
Sprich's einfach aus. Ja, und ich freue mich, dass du es sagst. Ja, dem bin ich auch begegnet. Dass ich zu Frauen komme meines Alters, ich bin Baujahr 84, und ich komme dann zu Frauen meines Alters und sie sagen, ja, ich kenne das von meiner Oma. Das lag immer bei meiner Mama zum Beispiel. Und diese Frauen jetzt zu erreichen, das war auch ein großes Ziel. Und wir sehen gerade, wir erreichen sie wieder. Wir greifen die Themen an, die sie momentan auch berühren und die für sie von Begehr sind. Wir greifen Themen an, die ihrer Realität entsprechen, und wir sehen, es fruchtet. Wir wissen, es dauert, aber speziell in Oberösterreich zum Beispiel, wo wir ja sitzen, was sehr untypisch ist für ein österreichweit agierendes Magazin, sehen wir, dass wir auch bei den Zahlen zulegen konnten. Das, was momentan eigentlich am Printmarkt überhaupt nicht möglich oder üblich ist. Das heißt, ich sehe, da bewegt sich was, da geht was, und meinem Motto getreu, es geht immer noch ein bisschen mehr, werden wir daran festhalten.
Super. Liebe Sabine, lass uns jetzt ein bisschen reinsteigen in deine Geschichte. Erzähl uns von dir. Von wo kommst du? Wie bist du zur Welt der Frauen gekommen? Was ist so in deiner Geschichte die Essenz?
Die Essenz meiner Geschichte, die kann ich dir in einem Satz sagen: Es ist alles möglich. Es ist immer alles für jeden und jede möglich. Das ist die Essenz meiner Geschichte. Mein Werdegang, wenn du den ansprichst, dann ist er vielleicht untypisch für den Journalismus, vielleicht aber schon wieder typisch. Ich habe tatsächlich für ein Regionalmedium zu schreiben begonnen, da war ich irgendwas rund um die 14 oder 15, habe offiziell unterschrieben meinen ersten Vertrag, da war ich gerade 16 oder eine Woche davor, irgendwie sowas, also falls jetzt das jetzt illegal war und wir kommen drauf, dann behaupte ich, es war 16. Und habe da meine ersten Spuren mir verdient. Das heißt, ich habe regionalen Journalismus von der Pike auf lernen dürfen. Ich habe es niemals studiert. Ich habe kein Publizistik- und Kommunikationswissenschaften-Studium. Ich habe aber im Laufe meines Werdegangs immer mich bemüht, dazu zu lernen und Neues, entweder Autodidakt oder in Fortbildungen mir anzueignen, wo ich sah, das ist eine Möglichkeit, da ist eine neue Tür offen, da gibt es etwas, das es zu lernen gilt, sehr viel gelesen immer. In meiner Hauptausbildung bin ich nämlich diplomierte Physiotherapeutin, das wissen die wenigsten, also ich habe auch was Richtiges gelernt, sage ich dann immer mit Augenzwinkern. War dann knapp 18 Jahre für die Oberösterreich-Krone und auch durchaus immer wieder für die Krone Österreich im Einsatz, schreibender Natur, beziehungsweise in Oberösterreich auch moderierender Natur. Habe da viele neue Serien und Kolumnen starten dürfen, habe da sehr viel Freiraum auch bekommen, neue Dinge zu gestalten. Das heißt, man hat mir zugetraut, anvertraut, mich gefördert, aber auch gefordert. Und als diese Jacke etwas zu eng wurde oder nicht mehr passte, was nichts mit einem Unternehmen zu tun hat, sondern auch mit der persönlichen Weiterentwicklung meistens, man sieht dann plötzlich, hat eine andere Vision, man hat einen anderen Weg. Oder man sieht, wo es einem vielleicht nicht mehr gut tut oder gut tut. Da habe ich dann für mich den Absprung gewagt. Ich war zu der Zeit schon als Moderatorin bzw. als Rhetorik-Coach tätig und habe auch immer wieder Keynotes quer durch ganz Österreich gehalten oder Menschen beraten, wie sie in die Sichtbarkeit kommen, in einer Selbstständigkeit. Und so habe ich den Absprung gewagt, aber ohne zu wissen, wo es hingeht. Hat irgendwie schon natürlich spürbar, ich habe einen kleinen Fallschirm, aber er war nicht allzu groß und noch nicht ausgeprägt. Aber es hat sich tatsächlich dann so ergeben, dass ich aus ganz vielen Angeboten auswählen konnte nach diesem Absprung. Und für einen Weg habe ich mich entschieden, und das war der Platz, den die wunderbare Journalistin Christine Heiden hier freigemacht hat bei Welt der Frauen, nach über 30 Jahren als exzellente Journalistin diesen Platz einnehmen zu dürfen und so ein jahrelang, jahrzehntelang geprägtes Qualitätsmagazin übernehmen zu dürfen. Das war mir Ehre, Aufgabe und Herausforderung zugleich. Und man sagt ja immer, auch wenn man es ein bisschen fürchtet in manchen Facetten, dann soll man es erst recht tun. Das war bei mir der Fall und ich bin froh, dass ich all die Hürden, vor denen ich vielleicht sogar Respekt hatte, auch genommen habe und heute da bin.
Wenn wir jetzt nur mal uns anschauen, du bist jetzt eben Chefredakteurin, ihr habt ein tolles Team. Was ist dir wichtig in der Führung?
In der Führung gibt es einen Satz, den habe ich am ersten Tag dem gesamten Team gesagt. Es wird alles transparent sein, was ich tue. Ihr werdet immer wissen, was ich tue. Ihr werdet immer wissen, wo ich hingehen möchte, was meine Vision ist. Und ich möchte jeden Tag, dass ihr gern durch diese Tür hereingeht. Und das sind die Ziele, mit denen ich jeden Tag arbeite.
Und wie, mit welchen Tools, mit welchen Tipps kannst du uns da noch weiter hineinführen?
Ein Tool, das ich selber für mich gewählt habe, ist immer eine klare oder möglichst klare, es gelingt nicht immer, ja, also fragen wir mein Team, wahrscheinlich gelingt es selten, aber mein Ansatz und mein Wunsch und mein Wille ist es, immer eine klare Linie vorzugeben. Wohin gehen wir? Wie gehen wir? Mit welcher Haltung gehen wir gemeinsam? Und was ist eure Sicht auf die Dinge? Und das andere Tool ist, ich umgebe mich ungern mit Teammitgliedern, die zu allem Ja und Amen sagen. Ich schätze Menschen rund um mich, die, wir sprechen ja in der Führung auch von den Omega-Typen, die das Ja-Aber einwerfen. Und das ist manchmal furchtbar mühsam, wenn man führt, weil man hat schon eine Idee, man möchte schon wohin, man weiß schon, man hat schon vor Augen ein Ziel und dann kommt jemand und sagt Ja-Aber. Genau das schätze ich. Und es gibt auch einen Deal innerhalb des Teams. Innen diskutieren wir hart und scharf. Nach außen sind wir eins und das muss ich sagen, das gelingt mit diesem Team, mit den einzelnen individuellen Playerinnen und Playern so gut, wie ich behaupten kann, noch nie in einem Team für mich gewesen ist zuvor.
Die Welt der Frauen zeigt Geschichten von Frauen. Gibt es eine Geschichte oder vielleicht zwei Geschichten, die dich besonders berührt haben in letzter Zeit?
Ganz unmittelbar vor dem Jahreswechsel 23 auf 24 hatten wir eine Frau auf dem Cover, die, ich glaube, über 80 ist. Und also mal Punkt 1, welches Magazin in Österreich kennst du, das eine Frau über 80 aufs Cover hebt? Und Punkt 2, diese Frau wurde als Kind verschenkt, als Baby und hat uns diese Geschichte erzählt, die wirklich sehr zu Herzen ging. Aber das Schöne daran war, und das ist wahrscheinlich, daran ist ihre Resilienz zu messen, sie hat für sich erkannt, dass dieses Verschenktwerden, dieser Akt, der eigentlich brutal und für einen Menschen überhaupt nicht nachzuvollziehen ist, also wie kann man das machen und wie kann man das überhaupt aushalten, dass das ihr Glück und wahrscheinlich ihre Rettung war, dass sie ihr Leben heute so leben kann, wie sie es lebt und in einer gewissen Dankbarkeit und Erfüllung. Und Sophia Lang hat diesen Text geschrieben, eine Redakteurin bei uns, die auch sehr spezialisiert ist auf psychologische Themen. Und man hat gespürt, dass sie, es gibt ein Näheverhältnis zwischen den beiden Frauen. Zum einen war das zu spüren und zum anderen die das Einfühlsamkeitsvermögen unserer Redakteurin, überhaupt zu spüren, wie geht's dieser Frau, sie abzuholen und sie thematisch hereinzuholen und damit die Leserin absolut tief zu berühren. Also das ist eine Geschichte, die ich wirklich jedem ans Herz lege. Und eine Geschichte, die unter die Kategorie fällt, unglaublich, das gibt's doch nicht, durfte ich erleben mit unserer Fotoredakteurin Alexandra Grill. Sie hat als sehr italophile Leserin, die auch italienisch ausgezeichnet beherrscht, ein Buch gelesen, ein in Italien erschienenes Buch, das da heißt Sorelle per sempre, Schwestern für immer, und kam mit diesem Buch in die Redaktionskonferenz und gesagt, ich habe da ein Buch gelesen. Und unser Chef vom Dienst, Christoph Unterkofler, hat zuvor gesagt, wie man auf gut Österreichisch sagt, das ist eine Geschichte. Und zwar ging es darum, um zwei junge Frauen. Sie sind jetzt, ich glaube, 23, 24 oder 25, bin mir nicht ganz genau sicher, irgendwo so in diesem Fenster. Und sie wurden in der Nacht, in der Silvesternacht, kurz davor oder danach geboren. Und sie wurden in diesem Krankenhaus in Italien vertauscht. Und erst als sie schon in der Vorschule waren, Kindergarten, Vorschule in Italien, hat eine der Mütter am ersten Einschulungstag in diese Klasse hineingesehen und hat ein Kind angesehen und hat sich gedacht, die schaut aus wie meine beiden älteren Töchter, das gibt's nicht. Dreht sich um und sieht die Frau, der sie in dieser Silvesternacht damals begegnet ist. Und daraufhin beginnt eine große Geschichte und lässt sich lostreten. Und die Gänsehaut, die man verspürt, wenn man das hört, die ist unglaublich und die trägt sich fort in der Geschichte, denn am Ende werden die zwei Frauen einander begegnen. Die zwei Frauen einander werden sich bekriegen, weil keine natürlich ihr Kind hergeben will. Das war ihr Kind, mein Herzblut, mein Herzschlag, ich gebe das nicht her. Zum anderen wissend, die andere hat mein leibliches Kind. Und ich darf ein bisschen spoilern, weil das Magazin ist längst erschienen. Es ist als Einzelausgabe immer noch auf unserer Website erhältlich. Aber in Wahrheit geht es am Ende darum, Psychologen, ärztliche Gutachter etc. und Gerichte entscheiden, die Familien müssen die Kinder zurücktauschen innerhalb kürzester Zeit und sollen voneinander getrennt werden und dürfen einander nicht mehr sehen, damit sie in die neue Familie total integriert werden und dort aufwachsen und das System wiederhergestellt ist. Und die zwei Mütter haben das am Anfang befolgt und haben dann gemerkt, so können wir nicht. Ich kann das andere Kind nicht nie wieder sehen. Das ist auch mein Herz, das ist auch meine Seele. Und haben sich beschlossen und haben beschlossen, miteinander und füreinander nebeneinander zu leben. Und heute sind die eine riesengroße Familie. Und die eine Frau hat 3 Töchter und die andere Frau hat nach dieser Tochter, die sie wieder zurückgetauscht bekommen hat, von einem Psychologen den Rat bekommen, noch ein Kind zu bekommen, was natürlich auch zu hinterfragen ist, jetzt psychologisch, therapeutisch ein Kind zu bekommen. Aber das Kind aus der Dreikindfamilie ist in eine Einkindfamilie als einziges Kind gekommen und deshalb wahrscheinlich damals der Rat. Mittlerweile sind das 5 Töchter insgesamt und diese 5 Töchter miteinander sind Sorelle per sempre, Schwestern für immer, weil durch dieses Zusammenleben der Familien, durch dieses enge Verhältnis, fühlen sie sich im echten Leben wie Schwestern, auch wenn sie in den Haushalten ihrer Eltern leben. Und heute, wenn eine Geburtstag feiert oder jetzt haben sie, wir sind noch immer in Kontakt, wenn sie heiraten, eine Schwester heiratet, dann kommen alle Familien zusammen und von allen Familien die Großeltern und alle, die verwandt sind, große Familie, großes italienisches Feiern, Frauen in großen Roben und dickem Lippenstift und richtige italienische Mamas und das zusammen ergibt ein schönes Bild und darüber haben wir eine Geschichte gemacht und waren damit, dank unserer Fotoredakteurin Alexandra Grill und ihrem guten Gespür, im deutschsprachigen Raum das erste Magazin und überhaupt das erste Medium, das diese Geschichte aufgegriffen hat.
Eine Geschichte mit Gänsehaut und Tiefgang. Hui, vielen Dank dafür. Weil wir gerade beim Buch waren, liebe Sabine, jetzt, wo diese Folge rauskommt, ist dein Buch auch schon erschienen und zwar
Pilgern kann ich überall. Es muss nicht immer Santiago sein, ja genau. Santiago ist ja immer das große Ziel aller großen Pilger, die sehr weit gehen und ich selber hatte die Ehre mit unserem, wir haben ein eigenes Reisekonzept bei Welt der Frauen, wo wir nachhaltiges Reisen anbieten, das heißt Welt anschauen und in diesem Zuge bieten wir auch Pilgerinnenreisen an. Und ich habe die Ehre gehabt, 2021 oder was, 22, jetzt weiß ich es gar nicht, aber auf alle Fälle war ich mit Leserinnen pilgern und zwar von Laverna nach Assisi, einen Teil des Franziskuswegs. Und dort habe ich die Pilgerbegleiterin Lydia Neunhäuserer kennengelernt und im Zuge eines Interviews, in dem ich sie gefragt habe, ab wann ist es eigentlich Pilgern? Also muss ich dafür 3 Wochen mit schwerem Gepäck gehen, 5 Monate, was ab wann ist es Pilgern? Und ihre Antwort war, Pilgern kannst du überall. Und mit dieser Idee aus diesem tagelangen Blog, den ich da geschrieben habe, bin ich dann sehr lang wirklich schwanger gegangen und habe sie wenig später angerufen und gesagt, du, ich glaube, wir müssen an diesen Gedanken anknüpfen und müssen uns was überlegen. Und herausgekommen ist jetzt, Ende Februar erschienen, das Buch Pilgern kann ich überall. Es muss nicht immer Santiago sein, also der große, große, große Pilgerweg nach Santiago, sondern ich kann jeden Tag pilgern in meiner Heimatgemeinde, in meinem Ort, rund um mein Haus, wo auch immer. Sie hat 18 wunderschöne Touren beigesteuert. Ich habe 18 schöne Impulstexte, die man auch als Meditationen oder Gedankenanstöße mitnehmen kann, geschrieben zu Themen wie Wut oder Trauer oder Freude oder Angst. Also Themen, die wir alle kennen und Gefühle, die uns im Alltag auch begleiten. Und dazu gibt's von einigen erfahrenen Pilgerinnen und Pilgern auch Interviews und Impressionen und Impulse, wie sie das Pilgern sehen oder erleben oder erlebt haben. Genau.
Pilgerst du regelmäßig?
Das Weitpilgern lässt mein Lebenskonzept einfach nicht zu. Es war ja auch mit ein Gedanke, dieses Buch zu machen. Aber wenn ich gehe, dann gehe ich zum Beispiel sehr bewusst und lasse auch zum Beispiel Dinge auf dem Weg. Manchmal hört man Herausforderungen im Alltag, manchmal hört man vielleicht Probleme oder vielleicht auch Herausforderungen mit Mitmenschen und die kann man sehr gut am Weg liegen lassen oder auch am Weg gedanklich lösen oder sich, wenn das alles nicht geht, am Weg von innen lösen und davon halte ich sehr viel.
Wie hast du da einen Tipp, wie würdest du das angehen, wenn ich jetzt sage, okay, in der gerade in einem Unternehmen, eine junge Frau möchte vielleicht weiter rauf, hat aber so das Thema, das jetzt momentan nicht funktioniert. Wie kann sich da diese Frau davon lösen?
Bezogen jetzt auf das Pilgern,
genau,
meinst du?
Ja.
Ein wunderschöner Tipp, den die Lydia Neunhäuser und den viele Pilgerbegleiterinnen in ganz Österreich immer wieder anbieten, ist dieses einen Stein aufnehmen am Anfang des Weges und diesen Stein mit etwas besetzen. Mit einer Person, mit einem Problem, mit einer Hürde, mit einer Sorge, mit einem Gedanken oder auch mit einer Hoffnung, die vielleicht sich nie erfüllen wird. Und diesen Stein dann auf dem Weg mitzunehmen, sich darüber Gedanken zu machen und am Ende des Weges abzulegen. Also auch mit dieser Tätigkeit in die Hand nehmen und ablegen und bis dahin tragen, die Last und Schwere dieses Steines den ganzen Weg mitnehmen und dann dort ablegen. Ich habe am Anfang geschmunzelt, dass ich diese Handlung zum ersten Mal gehört habe, als die Lydia uns das auch in Assisi vorgeschlagen hat. Aber wenn man dann mehrere Stunden gegangen ist und diesen Stein zum Beispiel ablegt symbolisch, dann macht das was mit einem. Und manchmal ist es vielleicht, dass man dann in so einer Situation mit der Vorgesetzten oder mit dem Vorgesetzten, wo man ein Thema hat, das man gerne herantragen würde, wesentlich leichter gehen kann, weil man diese Last irgendwo im Wald bei einem Matterl, bei einem Flurdenkmal einfach abgelegt hat.
Liebe Sabine, du hast uns schon erzählt, dass du dich beworben hast für die Stelle der Chefredakteurin und für Welt der Frauen. Wie war es damals? Hat es da Selbstzweifel gegeben? Hast du da dir gedacht, das kann ich easy? Und wie hast du, wenn diese Zweifel da waren, wie hast du die besiegt?
Also zum einen, glaube ich, bin ich ein Mensch, der sehr gut weiß, was für mich möglich ist. Und zum anderen bin ich ein Mensch, der weiß, wenn ich neugierig bin und Interesse daran habe, dann lerne ich schnell. Das sind zwei Dinge, die ich über mich weiß. Die musste ich aber auch erst lernen. Das war nicht immer so. Und dann bleibt noch so das letzte Drittel, wo ich sage, das ist offen. Das, von dem ich vorher mit dir gesprochen habe, wo ich sage, kann ich das überhaupt? Habe ich genug gelernt? Habe ich genug Erfahrung? Habe ich das Know-how? Kann ich gut genug führen? Werde ich mit meiner Vorgängerin verglichen? Kann ich ihr überhaupt das Wasser reichen? Kann ich in ihren Fußstapfen gehen? Das waren auch Themen, die durchaus von Leserinnen und Lesern an mich herangetragen wurden. Oder als veröffentlicht wurde, dass ich ihre Nachfolge antrete, haben mich Menschen auf offener Straße so angesprochen. Also du ziehst dir ja große Schuhe an. Glaubst du schon, dass sie dir passen werden? Und das sind Momente, wo der kleine Prozentsatz an Zweifeln, der dann in jedem vorhanden ist und in jeder und völlig berechtigt auch da sein darf, natürlich noch einmal angefacht wird. Okay, der sieht das auch so, die sieht das auch so, vielleicht ist ja was dran. Und dann ist aber in mir die erwacht, die auch andere Frauen coacht und begleitet und die sagt, auch wieder zutiefst oberösterreichisch, du weißt, was du kannst, du weißt, was du willst, dann tu's. Und zeigst, dass du es kannst. Und genau so bin ich es angegangen. Und letztendlich ist das aber nicht nur möglich aus eigener Kraft, sondern wenn man sich auf ein Team einlässt und das Team sich umgekehrt auch auf einen einlässt. Es gibt bei so einem Projekt oder bei so einem Magazin oder auch in jedem Unternehmen, und davon bin ich überzeugt, es gibt keinen Einzelsieger. Das sind alles Teamsiege und im Team erreichte Ziele. Und das hat mir definitiv geholfen. Also das Wissen, die Selbstsicherheit, aber auch das Wissen, ich habe ein Team bei mir.
Dankeschön. Liebe Sabine, wir sind am Ende unserer Folge angekommen. Ich habe zwar nur 1000 Fragen, aber vielleicht gibt es ein weiteres Zusammentreffen. Am Schluss habe ich immer so kleine Blitzlichter, wenn das für dich in Ordnung ist.
Sehr gerne.
Was bedeutet Glück für dich?
Glück bedeutet, in der Früh, wenn ich für meine Familie koche, bevor ich in die Arbeit fahre, zu wissen, dass wenn sie nach Hause kommen, ich ihnen einen Freudenmoment bescheren kann, weil ich mir die Zeit genommen habe, für sie was Gutes vorzubereiten. Jede Frau sollte sich ihrer Stärken bewusst sein und sich selber als erstes einmal unglaublich gern haben.
Wie schafft Frau es, sich gern zu haben?
Sich selbst anzunehmen, so wie man ist, kann ein großer Schlüssel dazu sein, sich anzunehmen.
Also einfach einmal mit allen Fehlern und
mit dem, wie wir ausschauen, mit dem, wie wir sind, mit dem, was wir geschaffen haben. Einfach einmal eine Mischung aus Zufriedenheit und auch Dingen und Momenten, wo man sagt, ich nehme mich jetzt einfach so. Und ich weiß das durch viele Begegnungen, Frauen, die sich selber annehmen und mit sich im Einklang sind, die haben eine unendlich große und gute Ausstrahlung und von denen schaue ich mir das unglaublich gern ab.
Deshalb liebe ich meinen Job.
Wie lange habe ich jetzt Zeit? Ich liebe meinen Job, weil er jeden Tag anders ist, weil er in jeder Stunde etwas für mich bereithält, von dem ich in der Früh noch nicht wusste, dass es heute passieren wird, weil ich durch Türen und Tore schreiten kann, wo man normalerweise nicht durch kann, weil ich Fragen stellen darf, die niemand anderer stellen kann, weil ich Dinge in Frage stellen darf und das öffentlich kommunizieren darf, die andere Menschen vielleicht auch gedanklich hinterfragen möchten, aber nicht das Publikum dafür haben. Und ich mag meinen Job wahnsinnig gerne, weil ich, und das ist für mich auch ein ganz, ganz, ganz wichtiges Ziel, Frauen und Menschen, und das war schon immer so, egal für welches Medium und egal in welcher Rolle, egal ob als Moderatorin, als Coachin oder als Journalistin, ich darf Menschen in den Vordergrund rücken und herzeigen, was sie können, was sie leisten oder welche besondere Geschichte sie haben. Und ich glaube, darum geht es am Ende des Weges, dass wir voneinander lernen, aneinander lernen, aufgrund von anderen Biografien erkennen, was könnte ich auch tun, was wäre auch ein Weg für mich oder wie hat er oder sie das gemeistert und was kann ich mir davon abschauen. Und wenn wir dieses voneinander lernen praktizieren und dieses Miteinander, offen sein füreinander, ich glaube, dass das auch ein Baustein ist, damit unsere Welt ein bisschen besser wird und ich glaube, das ist das Sinnstiftende an meiner Arbeit.
Welche Frau, egal ob noch am Leben oder schon von uns gegangen, würdest du gerne interviewen oder hättest du gerne interviewt?
Also wahnsinnig gern interviewt hätte ich gerne einmal, weil sie wirklich ein Idol meiner Kindheit war, Whitney Houston. Das hätte mich sehr, sehr interessiert. Wen ich gerne mal interviewen würde, ist Michelle Obama, weil mich ihr Werdegang sehr fasziniert. Ich finde ihn fast faszinierender als den Werdegang ihres Ehemannes. Und ich glaube auch, dass sie einen großen Anteil daran hat, dass er Präsident war. Und darüber hinaus gibt es unfassbar viele Frauen, die vielleicht namentlich in Österreich oder der Welt nicht bekannt sind. Ich treffe immer wieder Frauen im Alltag. Also ich habe heute eine Frau getroffen, die fast ihr ganzes Hab und Gut verloren hat durch eine Trennung. Ich habe eine Frau getroffen, die kein oder kaum Gehör hat, seitdem sie ein Kind ist. Ich habe Frauen getroffen, denen Gliedmaßen fehlen. Ich habe Frauen getroffen, die fast bei der Geburt ihrer Kinder gestorben wären und heute am Leben sind und ein glückliches, zufriedenes Leben führen. In der Summe, es gibt fast bei jeder Frau etwas, die mir gegenüber sitzt, wo ich mir denke, das hast du wunderbar gemacht und das möchte ich mir von dir gerne abschauen.
Liebe Sabine, danke für diesen unglaublich emotionalen Podcast. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich hoffe, ihr habt auch das gespürt und das auch, könnt auch ganz, ganz viel mitnehmen von diesem Gespräch. Danke, dass ihr mit dabei wart und die letzten Worte dieser Folge gehören dir.
Ach, ich habe letzte Worte. Die letzten Worte sollen sein, weil ich weiß, dass sehr viele Frauen deinen Podcast hören. Ich habe 6 Worte, die mich immer begleiten, die ich jeder Frau mitgebe, die bei mir in einem Workshop, Coaching ist oder mich irgendwo hört, in einer Keynote. Und die können zaubern und die lauten, ich kann, ich will, ich werde.
Danke, dass du bis zum Schluss mit dabei warst. Falls dir die Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich, wenn du sie weiterempfiehlst, wenn du sie teilst, wenn du sie bewertest. Und am meisten freue ich mich darauf, dich als Zuhörer beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen.